beautiful city medical center, Hamburg, Eppendorf houses the Institute for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Welcome to the podcast, Sound of the Lab. Tune in to explore the intriguing world of clinical chemistry and laboratory medicine. Sound of the Lab, Sound of the Lab. Sound of the Lab.
Moin, mein Name ist Felix und ich sitze zusammen mit
Thomas hier. Wir reden heute über ein Thema, was es ganz, ganz häufig gibt, was ihr sicherlich auch schon in Nachrichten gelesen habt, nämlich das heißt Anämie. Was ist jetzt eine Anämie? Und euch dazu auch ein bisschen Einblick ins Labor geben.
Thomas, an was kann man eigentlich eine Anämie erkennen?
Ja, eine Anämie macht keine Schmerzen. Eine Anämie ist ein Symptom, was man sehen kann. Der Patient oder der Mensch, der eine Anämie hat, ist ein bisschen blasser. Das sieht man besonders gut an den Lippen, das sieht man aber auch an vielen anderen. Und noch besser ist, man nimmt dem Patient Blut ab. Man macht das, was wir im Labor nennen, ein Blutbild. Und dann sieht man da drei ganz wichtige Parameter. Man sieht die Zahl der Erythrozyten, man sieht was man Hämoglobin, das kennt ihr, das ist der rote Blutfarbstoff, den kann man messen, und man sieht den sogenannten Hämatokrit. Felix, was ist eigentlich der Hämatokrit? Das habe ich kürzlich schon mal gelesen.
Der Hämatokrit, Thomas, das ist eigentlich, sind das nur die festen Blutbestandteile, alle zusammen. Also wir haben hier eben die roten Blutkörperchen, die den größten Anteil der festen Blutbestandteile ausmachen. Und dann haben wir eben noch die weißen Blutkörperchen und die Thrombozyten, die hier einen sehr geringen Anteil im Normalfall ausmachen. Und Hämoglobin, Thomas, da gibt es doch unterschiedliche Möglichkeiten. Was ist denn das genau
beim Hämoglobin? Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff. Und hier gibt es was ganz Eigentümliches und was ganz Besonderes. Der Blutfarbstoff, die Menge vom Blutfarbstoff unterscheidet sich bei Männern und Frauen. Ja, tatsächlich. Man kann im Blutbild sagen, das ist das Blutbild von einer Frau, das ist das Blut von einer Frau oder das ist das Blut von einem Mann. Und das ist ganz natürlich. Das sind keine Patienten. Männer haben natürlich, man spricht davon physiologisch, einen höheren Hämoglobingehalt als Frauen. Und da gibt es noch andere Situationen. Vielleicht kennst du die eine oder andere, wo Frauen natürlich, ohne krank zu sein, noch weniger Hämoglobin haben.
Ja, jetzt wo du sagst, fällt mir ein gutes Beispiel ein. Schwangere zum Beispiel. Da ist es ganz normal, dass wir natürlich eine sogenannte Verdünnungsanämie haben, weil nun mal einfach mehr Flüssigkeit in dem Gewebe und in den einzelnen Venen und Arterien mit eingelagert wird im Blutkreislaufsystem. Und dann kommt es einfach dazu, dass wir hier eine sogenannte Verdünnungsanämie haben bei den Schwangeren.
Also eine Schwangere hat dieselbe Zahl von Erythrozyten, einfach nur verdünnt. So wie ich einen Saft mehr verdünne und dann ist es einfach verdünnter. Und wie kann man das jetzt messen? Wir sind ja hier am UKE, ein Großkrankenhaus im Norden von Hamburg. Eins der größten Häuser überhaupt in Deutschland. Und wir haben so 2000 Patienten am UKE. Gibt es jetzt eine Anämie nur ganz selten oder wie oft haben wir das eigentlich bei uns? Hast du da eine Idee?
Um den Daumen gepeilt, circa jeder dritte Patient.
Jeder dritte Patient? Das wäre ja 700 Patienten. Wie kriegen wir das eigentlich raus? Die kommen doch gar keine Klinik, die haben doch keine Symptome. Wir haben doch ganz viele Menschen, Patienten, die ein bisschen blass aussehen. Wie sehe ich jetzt, dass ich einen Patienten vor mir habe, der eine Anämie haben kann oder vielleicht sogar eine ganz schwere Anämie hat? Wie sehe ich das?
Das sehe ich natürlich, indem ich den Patienten mir anschaue, eine körperliche Untersuchung mache. Ich sehe die Blässe des Patienten, klagt vielleicht über Abgeschlagenheit bei der Anämie, kann die Schleimhäute inspizieren, Leber und Milz können bei der körperlichen Untersuchung palpieren. Bei der Anamnese verschiedene Sachen kann ich den Patienten fragen, also ob Blutverlust erinnerlich war. Auch hier wieder Unterscheidung Männer, Frauen. Bei Frauen die Menstruation aktiv erfragen. Und aber auch eben, ob die Patienten, die dort vor Ort sind, vielleicht Blutspender waren, unterschiedliche Essgewohnheiten, aktuelle Operationen, die vorgelegen haben. Und dann geht es so weiter. Ne? Chronische entzündliche Erkrankungen zum Beispiel haben ja auch einen Einfluss.
Aber noch besser, wir sind ja hier im Labor, wir sind Labormediziner, kann man das am Blutbild sehen. Und wir machen hier am UKE etwa 2000 Blutbilder. Pro Bett etwa ein Blutbild am Tag. Und aus diesen Blutbildern, und da gehen wir jetzt gleich für alle nochmal drauf ein, gibt es drei ganz wichtige Parameter, an denen man Anämien erkennen und auch klassifizieren, dass es ein Wort für einteilen kann. Das erste ist die Zahl der Erythrozyten. Wie viele habe ich da in einem gewissen Volumen? Das zweite ist der sogenannte Hämatokrit. Hämatokrit ist der Prozentsatz von Zellen im Blut. Denn wenn ich so ein Blutröhrchen habe, dann ist das nicht alles Flüssigkeit. Etwa die Hälfte, knapp die Hälfte davon sind Zellen. Und die Mehrzahl, die überwiegende Zahl von diesen Zellen sind rote Blutkörperchen, Erythrozyten. Und diese Erythrozyten, das kennen wir alle, haben einen Farbstoff, haben einen Sauerstoffträger, das Hämoglobin. Und diese drei Parameter, das Erythrozytenzahl, der Hämatokrit, also der prozentuale Anzahl von Zellen im Blut, und der Hämoglobin, die Menge vom Hämoglobin, das sind die Parameter, mit denen ich eine Anämie klassifizieren und erkennen kann. Wie komme ich jetzt da weiter? Was gibt es für Möglichkeiten, eine Anämie zu klassifizieren?
Also es gibt die folgenden Klassen. Es gibt die mikrozytäre Anämie, es gibt die normochrome Anämie und es gibt letztendlich auch die makrozytäre Anämie. Das bedeutet, dass die Erythrozyten bei der mikrozytären Anämie sind sie zu klein und zu wenig. Dann bei der normozytären Anämie, die Erythrozyten sind normal groß geformt, es gibt die normale Anzahl. Und wir haben die makrozytäre Anämie, hier sind die Zellen zu groß und es sind letztendlich dann auch, aber allerdings immer noch zu wenig. Ne? Wir sprechen immer noch von einer Anämie, aber die Erythrozyten sind zu groß geformt. Dann Erythrozyten stelle ich mir mal vor wie einen Donut. In der Mitte hat er so ein Loch, außen ist der Kuchen. Und wenn wir eine mikrozytäre Anämie haben, dann fällt dieser Kuchenanteil weiter zusammen. Und wir haben viel kleinere Zellen. Bei einer makrozytären Anämie haben wir eben die Erythrozyten, die vollgepumpt sind mit dem Hämoglobin. Das heißt, dieser Kuchenanteil wird viel größer und das Loch wird kleiner. Und so stelle ich mir nur das ganz bildlich vor. Kennst du Krankheiten, die jetzt mit diesen Anämien klassifiziert sind, Thomas?
Ja, ich möchte zuerst mal anfangen mit der normozytären Anämie. Sprich, die Erythrozyten sind ganz normal, haben die normale Form, den normalen Hämoglobingehalt. Es sind schlicht und ergreifend zu wenig. Und jetzt muss man sich fragen, wie können eigentlich zu wenig Erythrozyten auftauchen? Die müssen ja irgendwie verloren gehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, zwei ganz fundamentale Möglichkeiten. Entweder es wird zu wenig gebildet. Erythrozyten, das wisst ihr sicherlich alle, wie alle Blutzellen kommen aus dem Knochenmark. Und dann wissen wir schon das Erste. Wenn die Bildung zu wenig ist, haben wir irgendwelche Problematiken im Knochenmark. Das kann von was ganz Harmlosem bis zu was ganz Bösartigem sein. Und das ist ein Thema, den wir heute nicht behandeln, was wir dann mal in einer Spezialvorlesung, vielleicht auch in der Pathologie zusammen machen. Also Erkrankungen des Knochenmarks, Defekte in der Bildung, da kann man Untersuchungen im Knochenmark machen, anschließen und kann das herausfinden. Da gibt es also normozytäre Anämien und man kann das aber im Blutbild ganz leicht nachweisen, bevor man sich ans Knochenmark geht. Denn Erythrozyten, weißt du, wie lange die leben?
Ja, das sind ungefähr 100 Tage, summa summarum.
Das heißt also, wenn ich 100 Tage lebe, geht jeden Tag 1% kaputt oder verloren oder verstirbt. Und wenn ich eine normale Bildung habe, dann habe ich etwa 1% unreife, frische, junge Retikulozyten, nennt man die, junge Erythrozyten. Die haben einen speziellen Namen, Retikulozyten. Und aus diesen Retikulozyten, die kann ich messen, sehe ich, ob es dem Knochenmark gut geht. Wenn die Retikulozytenzahl zu niedrig ist, also nicht 1%, sondern ganz, ganz deutlich drunter, dann gibt es ein Problem im Knochenmark. Das Knochenmark kann nicht genug bilden. Wenn die Retikulozytenzahl aber normal hoch ist, dann heißt es, oder sogar erhöht, dann heißt es, dass das Knochenmark bilden kann. Da muss das Blut also irgendwie anders verloren gehen. Und zwar, was haben wir für Möglichkeiten?
Ja, zum Beispiel gibt es die Hämolyse. oder es gibt Operationen. Je nachdem, wie groß die Operation ist, werden natürlich dann auch Erythrozytenkonzentrate zur Verfügung gestellt oder wir haben eben die Hämolyse, wie angesprochen. Und auch da haben wir wieder einzelne Biomarker. Hämolyse bedeutet ja, dass sich die Erythrozyten intravasal auflösen. Und da gibt es verschiedene Gründe, wodurch das zustande kommen könnte. Und wir können auch, und das ist das Schöne eben an der Labordiagnostik, über verschiedene Biomarker nachweisen, ob wir eine Hämolyse haben oder nicht. Und zu den Hämolyse-Biomarkern, Thomas, hast du eine Idee, welche da ganz häufig angefordert werden bei uns im Labor?
Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann ich Erythrozyten verlieren, entweder nach außen, eine Operation, eine Blutung oder vielleicht auch ein Unfall. Also ich blute einfach. Oder die Erythrozyten, ja wie soll ich sagen, knacken in mir selbst, gehen kaputt. Und dann sehe ich das, was aus den Erythrozyten freigesetzt wird. Und eins dieser Parameter, den wir ganz, ganz häufig im Labor messen, ist ein Enzym, das heißt LDH. Das wird fast immer mitgemessen und wenn der LDH-Spiegel hoch ist, ist das ein Marker dafür, dass Zellen, möglicherweise auch Erythrozyten, kaputt gegangen sind. Aber ich kann auch noch spezifischer sagen, ich kann ja Zellenbestandteile mir angucken, die von Erythrozyten kommen. Was haben wir denn da für Möglichkeiten?
Da haben wir zum Beispiel das Haptoglobin oder das Hämopexin, also ja, eigentlich vom Körper zur Verfügung gestellte Puffersysteme, um die spezifischen Enzyme, die durch das Zerstören der Erythrozyten freigesetzt werden, das kostet den Körper ja Kraft, diese Erythrozyten aufzubauen. Natürlich möchte der auch die Substanzen, die er da hergestellt hat, die Proteine, auch wiedergewinnen und dem Knochenmark wieder zuführen zur Synthese neuer Zellen. Also hat er sogenannte, ja, diese Proteine entwickelt, die das frei werdende Häm oder das eben Globin auffangen und wieder dem Knochenstoffwechsel zurückführen. Das macht das Leben etwas leichter für den Körper.
Also kann ich auch neben den Fängerproteinen, die der Körper hat, auch die Hämoglobinprodukte messen. Ich kann das freie Hämoglobin messen oder das nennt man Methämoglobin. Das ist eine Abbau, das ist eine oxidierte Form vom Hämoglobin. Das ist das, was der rote Blutfarbstoff früher mal war. Und damit habe ich die dritte Möglichkeit. Ich habe einen allgemeinen Marker, das LDH. Ich habe die Fängerproteine und ich habe die Proteine, die vom Erythrozyten selbst freigesetzt werden, wenn er kaputt geht. Und damit habe ich die normozytäre normochrome Anämie beschrieben. Normochrom ist ein seltsamer Begriff. Normochrom heißt, die Farbigkeit ist normal und die Farbigkeit vom Erythrozyten kommt vom Hämoglobin. Das ist der rote Blutfarbstoff. Also diese Erythrozyten haben die normale Form, normalen Gehalt von Hämoglobin, es gibt schlicht zu wenig. Und jetzt wissen wir bluten entweder nach außen oder ich sag mal nach innen, das nennt man Hämolyse, oder es wird nicht genug gebildet. Und der Parameter, den wir uns da angucken nochmal, ist der Retikulozytenproliferationsindex. Der kann uns Hinweis geben, ob wir ein Problem mit Blutbildung haben im Knochenmark oder ob das Knochenmark in Ordnung ist und wir verlieren irgendwie, dann ist der RPI sogar erhöht. Und jetzt die anderen Formen der Anämien behandeln. Mit welcher möchten wir weiterfahren?
Ich hatte noch einen ganz interessanten Einfall gerade. Hat mir ein Kollege erzählt, der hat dann sofort Blut abgenommen und hat dann aber festgestellt, der Blutwert normal war.
Wie, das eine Anämie, obwohl er stark geblutet hat? Ich habe einen Patienten, der im Auto halb zerquetscht wird und trotzdem sehe ich die Anämie nicht. An was kann das liegen?
Uns dann auch gefragt und wir haben dann gesagt, naja, es dauert einfach natürlich eine gewisse Zeit, je nach Schwere der Verletzung, wie hoch der Blutverlust ist und danach stellt sich erst dieses niedrige, ich sage jetzt mal Gleichgewicht, dieser entweder hohe oder niedrige Verlust ein. Also wir sehen nicht sofort diese Schwere der Blutung, die wir vielleicht makroskopisch, also direkt vor uns sehen, sondern erst nach einer gewissen Zeit, also nach so 3 Stunden ungefähr. Und das volle Ausmaß einer Anämie sieht man eigentlich erst am Folgetag.
Okay, das möchte ich mir merken. Also eine Anämie läuft nach, die Labordiagnostik ist ein bisschen langsamer, als ich es klinisch sehe. Also darf ich mich nicht davon verwirren lassen, dass ich vielleicht einen Patienten habe, der gerade jetzt blutet, hat vielleicht eine Magenblutung oder eine andere Verletzung und ich sehe das nicht direkt. Das ist wichtig, sich zu behalten, dass die Laborparameter der Blutungen möglicherweise nachlaufen. Das alles ist also die normozytäre Normochromoanämie. Aber viel häufiger gibt es doch andere Formen.
Genau, die häufigste Form der Anämie ist nämlich die mikrozytäre Anämie. Die mikrozytäre hypochrome Anämie, nämlich zum Beispiel die Eisenmangelanämie.
Wie sehen dann die Erythrozyten aus?
Ich komme wieder auf die Donutform zurück, weil ich mir das immer so schön vorstellen kann. Also wir haben wenig Kuchen außen und ein großes Loch in der Mitte. Also die Erythrozyten sind ja so rund geformt. In der Mitte scheint, wenn man durchs Mikroskop guckt, eben das Licht durch. Und außen haben sie ja diesen roten Rand. Und auch diese Erythrozyten haben eben einfach weniger Kuchen. Das Loch in der Mitte ist größer, es kommt mehr Licht durch. Also sie sind weniger rot letztendlich.
Also sie sind kleiner und ein bisschen bleich.
Klein und bleich, genau.
Und wie kriege ich das jetzt? Wie kann es dazu kommen?
Das kann man zum Beispiel über die Ernährung kommen. Also na, wir wissen ja, dass Eisen ein Zentralatom ist beim Porphyriegerüst, sitzt eben auch mit das Eisen mit drin und das bildet dann das Häm. Und es kann durch chronische Blutung natürlich verloren gehen. Also wir haben hier vielleicht eine chronische entzündliche Darmerkrankung, wodurch das Eisen verloren geht. Tumor zum Beispiel, der vor sich hin blutet und gesucht und gefunden werden soll von euch. Oder vielleicht auch Kollagenosen, also andere spezifische Erkrankungen, die chronischer Art sind.
Also das sieht dann schon ein bisschen schwieriger, ein bisschen schwerwiegender aus. Und da muss ich doch Parameter haben, das möglichst frühzeitig zu erkennen. Und von einem habe ich mal gelesen, das hat mich total verwirrt. Denn wir messen gar nicht Eisen im Labor. Das eigentlich, das Eisen, hast du richtig gesagt, ist ja im Mittel des Hämoglobins. Das messen wir gar nicht, sondern wir können das Eisen gar nicht messen. Das kann man vielleicht in der Astronomie messen, bei fremden Sternen. Aber so ganz leicht kann man Eisen gar nicht messen. Und da hat sich herausgestellt, dass es viel bessere Parameter gibt. Und einer von denen ist das sogenannte Ferritin. Was ist denn eigentlich Ferritin?
Na, Ferritin ist das Speichereisen. Ferritin befindet sich letztendlich in dem Zellen oder in dem Duodenum letztendlich auch mit integriert. Und dort werden dann verschiedene Eisenmoleküle, die werden umgewandelt, dass die besser speicherbar sind, und die binden dann an das Ferritin. Und aus dem Ferritin wird dann wiederum Eisen für den weiteren Prozess freigesetzt.
Und das Ferritin messe ich, und damit messe ich praktisch über das Speichereisen das Eisendepot. Das ist ja doch viel cleverer, als das eigentliche Eisen zu messen.
Ja, das ist super, ja.
Dauert immer eine Weile, bis sich sowas ändert. Wir wissen ja, bis Speicher aufgefüllt werden, bis sie leer sind, das ist ein relativ langsamer Parameter. Gibt es noch bessere Parameter außer dem Ferritin, um einen Eisenmangel früher zu diagnostizieren?
Ja, ein super Parameter ist der lösliche Transferinrezeptor 1. Und der hat eben den Vorteil, dass er eben auf der Oberfläche der Zellen sitzt. Wenn die Zelle Bedarf hat, schiebt sie die Antenne nach außen, ihren Rezeptor, und sagt: Hier, ich möchte Eisen haben. Das heißt, wir haben viele Rezeptoren auf der Oberfläche, die, wenn wir einen Eisenmangel haben. Wenn wir aber genug Eisen in der Zelle haben, dann werden die Antennen wieder eingefahren und wir haben nur noch wenig Rezeptoren auf der Oberfläche. Ja, jetzt kann eben dieser Rezeptorteil ausgeschieden werden. Und Thomas, du hast da einen Fachausdruck dafür. Wie hieß denn der?
Ja, der wird nicht ausgeschieden, der wird proteolytisch prozessiert. Fast unaussprechlich, und der Name, den man dazu nennt, ist Shedding. Also ich habe einen Rezeptor, der auf der Oberfläche von Zellen ist, und wir im Labor gucken uns gern Blut an. Sprich, Zellbestandteile sehe ich gar nicht. Und ein Teil von diesem Rezeptor wird abgeschnitten von der Zelloberfläche, und dieses abgeschnittene Stückchen, dieses Fragment, das kann ich im Blut nachweisen, und das löst sich, deshalb schwimmt es im Blut herum. Das ist der lösliche Transferinrezeptor. Und das Besondere an diesem Parameter ist, der ist hoch, wenn man einen Eisenmangel hat. Und das macht auch Sinn, denn der Körper möchte besonders viel von diesem Fänger, von diesem Rezeptor herstellen, man nennt das auch exprimieren, wenn ein Eisenmangel ist, damit er besonders viel Eisen, sprich Ferritin, was Eisen gebunden hat, aufnehmen kann. Und du hattest vorhin noch einen Parameter oder einen Begriff gesagt, dass es bei chronischen Erkrankungen, du hast auf Tumore eingesprochen, dass man bei diesen Erkrankungen, die wir ja gar nicht so selten im Krankenhaus haben, da einen Eisenmangel hat. Kannst du mir dazu noch ein bisschen was im Detail erklären?
Ja, wir haben ja viele Patienten im UKE und auch die chronisch entzündliche Erkrankungen haben. Und da gibt es ja jede Menge. Und die Anämie, die daraus folgt, ist die Anemia of Chronic Disease, ACD, ausgesprochen. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Pathomechanismus, der dahinter steht. Also zum einen, wir haben genug Eisen im Körper vorhanden. Da fragt man sich natürlich, na gut, wir sind jetzt hier bei den mikrozytären Anämien, also wir haben einen Eisenmangel. Wenn genug Eisen da ist, wo ist das Eisen hin? Das ist eine Eisenverteilungsstörung. Das bedeutet also, unser Körper nimmt zum Beispiel, wenn wir eine chronische Infektion haben, dieser Infektion, also diesen pathogenen Erregern, das Eisen weg. Denn die Bakterien, die benötigen Eisen, um sich zu vermehren, ja, um sich zu teilen. Und das ist eigentlich ein ganz cleverer evolutionärer Ansatz, dass man natürlich diesen Bakterien die Lebensgrundlage entziehen möchte. Da ist unser Körper sehr evolutionär fortschrittlich.
Und dann habe ich einen Kollateralschaden sozusagen. Also ich nehme das Eisen weg und dann haben auch die Erythrozyten zu wenig Eisen.
Ja, genau.
Und werden zu klein.
Genau.
Das ist die Ursache?
Das ist die Ursache. Und so haben wir das natürlich auch bei anderen chronisch entzündlichen Erkrankungen.
Also ist hier praktisch übers Ziel hinausgeschossen worden. Also ein evolutionärer Pathomechanismus, der uns helfen soll, führt hier zum Schaden.
Richtig, ja.
Und damit haben wir die zweite Art von Anämie auch behandelt, nämlich die mikrozytäre hypochrome Anämie. Mikrozytär, die Erythrozyten sind so klein, und hypochrom, es fehlt ihnen Hämoglobin, zum Beispiel, wenn wir nicht genug aufnehmen oder wenn wir es anders verteilen, wie in der Anemia of Chronic Disease. Der letzte Teil der Anämien oder die dritte Gruppe sind sogenannte makrozytäre hyperchrome Anämien.
Ja, und auch hier will ich euch ein Bild in den Kopf pflanzen. Auch hier denkt wieder an den Donut, der so aufgepustet ist. Also wir haben hier viel Kuchenrand, das Loch ist viel kleiner, insgesamt weniger Erythrozyten. Und die Erythrozyten, die wir haben, die sind eben diese fetten, aufgedunsenen Erythrozyten. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, wie kommt das jetzt zustande? Also wie entstehen denn makrozytäre Anämien? Hast du da eine Idee, Thomas?
Ja, wir wissen ja noch, dass die Erythrozyten im Knochenmark gebildet werden. Und hier passiert, dass wichtige Bestandteile der Erythropoese, das ist das Fachwort für Erythrozytenbildung, fehlen. Und eines der wichtigsten Bestandteile ist hier das Vitamin B12 oder der Folsäuremangel. Und da passiert etwas ganz Erstaunliches. Diese Patienten, die eine makrozytäre hyperchrome Anämie haben, die haben nämlich was ganz anderes. Die haben nämlich gar keine Anämie als erstes. Die sagen nämlich nicht, Herr Doktor, ich habe eine Anämie, sondern die sagen, ich habe so ein ganz seltsames Kribbeln in den Fingern und in den Füßen und fragen sich, wie kommt denn das zustande?
Vitamin B12 brauchen natürlich auch die Nerven. Und dieses Element fehlt, es wurde zu wenig zugeführt, deswegen ja auch die Anämie. Und dadurch entwickelt sich eine sogenannte Polyneuropathie, die dann gerade auch dort, wo die Nerven am längsten sind, also zum Beispiel Richtung Zehenspitzen, wir dann eben dieses Kribbeln haben bei dem Patienten, was dann berichtet wird.
Und das ist total spannend, weil ich sehe jetzt ein neurologisches Symptom, man nennt das eine Neuropathie, hat eine Verbindung zum Blutbild. Und genau bei diesen Patienten, ich kann aus dem Blutbild sehen oder erkennen, oder es gibt mir zumindest einen Hinweis, dass dieser Patient, häufig sind es ältere Damen, ein Problem mit dem Vitamin B12-Mangel haben. Und hier kann ich zum Held werden. Hier habe ich als Arzt eine fantastische Möglichkeit, denn ich habe die Möglichkeit, Vitamin B12 zu spritzen. Eine Spritze, mehreren Monaten und der Patient oder Patientin ist gesund.
Und das Beste ist, man kriegt eigentlich zwei zum Preis von einem. Also Vitamin B12-Mangel, ja, check. Aber das Gleiche ist beim Folsäuremangel auch der Fall. Also wir können ja auch Folsäure substituieren und das wird auch regelhaft gemacht natürlich auf der Station. Das würden wir dann aber an einer anderen Stelle dann noch weiter ausführen.
Also kann ich die Anämie, die makrozytäre hyperchrome Anämie benutzen, um eine neurologische Erkrankung zu sehen.
Ja,
und umgekehrt, ich behandle die makrozytäre Anämie und behandle damit gleichzeitig die neurologische Erkrankung. Obwohl der Patient ja gar kein Problem mit der Anämie hat. Das ist eine faszinierende Erscheinung. Gibt es weitere Möglichkeiten, eine makrozytäre Anämie zu bekommen?
Also beim Vitamin B12 und beim Folsäuremangel. Und da gibt es noch so ein Ding im Magen, Thomas, was natürlich wichtig ist, um die Folsäure und das Vitamin B12 aufzunehmen. Ich weiß den Begriff nicht mehr. Kennst du den?
Ja, das kann man leicht verwechseln. Der heißt nämlich Intrinsic Factor. Intrinsic Factor. Und das Spaßige an diesem Ding ist, das kommt aus Magenzellen. Also der Magen verdaut nicht nur, sondern der macht so eine Art Hormon. Und diesen Stoff brauche ich, um Vitamin B12 aufzunehmen. Denn das ist der Trick. Ich kann den behandeln, dann muss ich eine Spritze geben. Ich spritze den am Magen vorbei, direkt in den Muskel. Oder ich nehme ihn aus der Nahrung auf. Aber Vitamin B12 in Tabletten aufzunehmen, kann man probieren, klappt aber meistens nicht richtig gut. Oder man braucht ganz große Mengen. Weil der eigentliche Träger, den man braucht, um es aufzunehmen, ist der Intrinsic Factor. Und ganz häufig kommt es bei Patienten in dem Fall zum Problem, dass sie zu wenig Intrinsic Factor haben.
Super interessant, was du erzählst, weil das macht ja diese ganze, wenn ich in der Drogerie vorbeigehe, die ganzen Supplemente ja eigentlich nur beschränkt wirksam.
Genau, ich brauche also große Mengen, weil der eigentliche Problem ist gar nicht Vitamin B12, da kann ich so viel zunehmen, wie ich möchte. Es fehlt der Intrinsic Factor und ohne Intrinsic Factor kann ich das Vitamin 12 zumindest über die Nahrung nicht aufnehmen. Deshalb spritzen wir im Krankenhaus das direkt in den Muskel, um diese Geschichte mit dem Intrinsic Factor einfach zu umgehen.
Jetzt gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie dieser Intrinsic Factor, der so ganz wichtig ist für Vitamin B12 und Folsäure, hier geschädigt wird. Also wenn wir davon zu wenig haben, also zum Beispiel der chronische Alkoholkonsum. Wenn dann Patienten, die oder man kennt das ja auch an sich selbst, wenn man manchmal auch mehr trinkt, als man sollte, dass wir hier zu einer Schädigung des Magens führt und letztendlich auch zu einer Schädigung der Zellen und zu wenig von diesem Intrinsic Factor. Was kann denn noch passieren, wenn ich zu viel Alkohol trinke?
Ja, beim Alkohol wird auch die Aufnahme genommen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, die ganz modern geworden ist in den letzten Jahren, sich den Magen zu schädigen, nämlich indem sich Menschen gegen ihr Übergewicht eine Teilresektion den Magen zum Teil verkleinern lassen. Und bei diesen Operationen muss man total aufpassen, dass man genug stehen lässt, genug Erhalt, damit noch genug Intrinsic Factor da ist. Sonst muss man diesen Menschen, diesen Patienten nach der Magenoperation auch noch den Intrinsic Factor zusetzen, was nicht geht. Deshalb muss man denen Vitamin B12 gelegentlich spritzen. Oder, und das ist das Allerbeste, gelegentlich ein Blutbild machen, um zu gucken, ob die eine makrozytäre hyperchrome Anämie entwickeln. Wenn das nie der Fall ist, brauchen wir auch nichts zu machen. Aber wir haben hier durch das Blutbild einen schönen Parameter, um ganz frühzeitig zu sagen, da gibt es ein Vitamin B12-Problem. Und jetzt wissen wir, Vitamin B12 kann man in der Apotheke zu sich nehmen, kann auch ein bisschen helfen. Aber wir müssen immer bedenken, dass wir dazu einen Träger haben, nämlich den Intrinsic Factor. Und mit dem Intrinsic Factor ist die Problematik viel größer. Jetzt passiert manchmal was ganz Schwieriges. Es gibt Zustände, wo man gegen seinen eigenen Intrinsic Factor eine sogenannte Autoimmunantwort entwickelt. Also man zerstört sich seinen eigenen Intrinsic Factor. Die Konsequenz ist, ich habe zu wenig. Der Patient hat zu wenig Intrinsic Factor. Wenn er zu wenig Intrinsic Factor hat, kann er auch, wenn er normale Mengen Vitamin B12 zu sich nimmt, das gar nicht genug aufnehmen. Sprich, das Problem ist die Zerstörung von Produktion des Intrinsic Factors.
Jetzt habe ich so oft den Begriff Intrinsic Factor von dir gehört. Ich verstehe das noch nicht ganz. Kannst du mir das nochmal erklären?
Also der Intrinsic Factor ist so eine Art Hormonsubstanz, die vom Magen selbst hergestellt wird. Und dieser Intrinsic Factor, den brauche ich, um Vitamin B12 aufzunehmen. Die binden zusammen und dieses Aggregat zwischen Vitamin B12 und dem Intrinsic Factor, nur die beiden zusammen kann ich aufnehmen. Also wenn ich genug Vitamin B12 habe und keinen Intrinsic Factor, ist auch nicht gut, weil ich es nicht aufnehmen kann. Deshalb ist es wichtig, dass ich den Intrinsic Factor immer im Auge behalte oder wenn ich das Vitamin B12 substituieren möchte, dann muss ich eben am Magen vorbeigehen. Ich muss es direkt in den Muskel spritzen.
Also Vitamin B12 ist ein soziales Molekül, das möchte gerne mit einem Freund zusammen aufgenommen werden.
Und ohne den Freund kommen die beiden nicht zusammen ins Blut. Und da gibt es viele Erkrankungen oder eben auch Defekte im Magen, wenn das nicht genug gebildet werden kann, die dann zur sogenannten perniziösen Anämie führen.
Also jetzt muss ich das irgendwie nochmal zusammengefasst bekommen. Also wir haben ja, glaube ich, über die Mikrozytäre gesprochen, die normozytäre Anämie und die makrozytäre Anämie. Was für Erkrankungen stecken da nochmal dahinter?
Also mikrozytäre Anämie, die Erythrozyten sind zu wenig und zu klein und sie haben nicht genug Hämoglobin. Und die Ursache ist häufig eine Produktion. Ich habe eine Hämoglobinsynthesestörung oder das eigentliche Trägermolekül hypochrom, sprich ihnen fehlt der Farbstoff, sie haben kein Eisen. Und das besonders Verwirrende, was wir besprochen haben, ist die Anemia of Chronic Disease. Ein ganz alter Infektabwehrmechanismus. Der Körper hat zwar genug Eisen und hat genug Produktion, aber das Eisen wird weggenommen. Das wird weggenommen, damit sich Bakterien nicht vermehren. Und praktisch als Kollateralschaden haben die Erythrozyten auch nicht genug Eisen, um sich zu vermehren, um zu proliferieren. Und dann komme ich zu einer Anemia of Chronic Disease, die wir im großen Krankenhaus häufig bei Infektionen, aber auch bei Patienten mit einer langen, schweren Tumorerkrankung sehen. Anemia of Chronic Disease. Daneben gibt es Anämien normozytär und normochrom.
Hier habe ich mir gemerkt, die verschiedenen Operationen, ne, oder der Patient, der eingequetscht in die Notaufnahme kommt, also hier die akuten Blutungen, wo man schon optisch sieht oder wo der Patient vielleicht, dass wir hier also einen relevanten Blutverlust haben. Und hier habe ich mir auch gemerkt, natürlich auch Blut nicht nur nach außen verloren gehen kann, sondern Blut kann auch nach innen verloren gehen, also innere Blutungen zum einen, aber eben auch die Hämolyse, also intravasal die Schädigung der Erythrozyten.
Und daneben kann es zu normochromen, normozytären Anämie auch dann führen, wenn die Produktion nicht geht. Und als Marker für die Produktion haben wir kennengelernt den sogenannten Retikulozyten-Proliferationsindex. Also Erythrozyten leben, grob gesagt, 100 Tage und jeden Tag wird also 1% neu gebildet. Und wenn dieser Retikulozyten-Proliferationsindex deutlich reduziert ist, heißt das, dass aus irgendwelchen Gründen das Knochenmark des Patienten nicht genug nachbilden kann. Und damit haben wir zwei von den drei Gruppen besprochen. Die dritte Gruppe sind die makrozytären hyperchromen Anämien.
Ah ja, stimmt. Und da waren ja die Vitamin B12, der Vitamin B12-Mangel und der Folsäuremangel, hatten wir zusammen besprochen, genauso wie eben entsprechend dann der Alkoholismus oder die Störung der Zellen, die letztendlich den Intrinsic Factor produzieren. Das hat ja alles Einfluss auf die makrozytäre hyperchrome Anämie. Das Enorme finde ich ja, die ganze Analytik und die ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt gerade besprochen haben, das ist ja nicht alles.
Aber das ist zu heute zu viel. Und über diese neuen Parameter würden wir gerne in den nächsten Folgen dieses Podcasts sprechen. Wir freuen uns auf ein Wiederhören.
Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Felix und euer
Thomas.